Mein Thema heißt, denke ich, doch recht unverständlich jenseits der großen Theorien, das Happy End der Geschichte. Sie können daraus schon eines entnehmen, dass ich der Anhänger einer Theorie bin, von der ich glaube, dass sie außer mir überhaupt niemand mehr vertritt, nämlich die Theorie vom Post-Histoire. Die wurde ein paar Mal versuchsweise in die Diskussion eingeführt, von Arnold Gehlen in die deutsche Diskussion im Zuge der Renaissance des Philosophen Alexandre Kojève in der französischen Diskussion, ist aber dann durchgefallen, und als man sich auf Postmoderne geeinigt hat, ist man auf diesen Begriff nie wieder gekommen. Ich halte aber trotzdem daran fest, und ein kleiner Nebensinn dieses kleinen Vortrags soll auch sein, wieder für Plausibilität dieses Begriffs zu werben. Was immer nun Postmoderne einmal heißen sollte, es war in jedem Fall ein Name, der für ein ganz bestimmtes wichtiges Gefühl stand. Dieses untrügliche Gefühl sagte uns, dass unser Leben, die ästhetische Moderne und ihr Pathos von Rimbaud bis Adorno überholt hat. Und ganz deutlich war auch, dass es ein befreiendes Gefühl ist, danach zu sein. Die Moderne verstand sich ästhetisch als eine Zeit der Projekte, die uns zu unserem Glück zwingen wollte. Wir sollten aufgeklärte Menschen, wir sollten selbstdenkende Wesen, autonome Subjekte und mündige Bürger werden. Und wer hätte es gewagt, all das nicht sein zu wollen? Doch haben 100 Jahre Moderne gezeigt, das waren Überforderungen und das waren Glückszwangsangebote. Und deshalb eben die Erleichterung des Post. Endlich haben wir das hinter uns. Und für diese ungeheure Erleichterung entrichtet die Postmoderne auch gerne einen Preis. Es gibt für sie keine antizipierbare Zukunft. Sie ist nichts anderes als die entlastende Dekonstruktion dessen, was sie hinter sich gelassen hat. Oder um es mit dem Begriff der amerikanischen Konstruktivisten zu sagen, Postmoderne ist die Redescription der Moderne. Die Postmoderne erschließt Geschichte als eine Art Variety Pool. Und damit verkündet sie eben, das ist der Titel meines Vortrags, das Happy End of History, das glückliche Ende der Geschichte. Nach dem Untergang des Kommunismus haben Geschichtsphilosophie und Fortschrittsidee endgültig abgedankt, und die Geschichte zerfällt wieder in viele Geschichten, Zeitinseln. Und wir müssen seither lernen, ohne die Sinnfiguren erfüllter Zeit auszukommen, also ohne ein Ziel oder Ende der Geschichte, ohne Heilsgeschichte und Fortschritt, ohne das Leitbild der Tradition, ohne das Fundament der Erfahrung oder das Rückgrat der Herkunft. Die Erfahrung der Postmoderne und der Ruin des Marxismus hängen also eng zusammen. Seit man diese letzte große Erzählung darüber, was die Welt im Innersten zusammenhält, nur noch als Lügenmärchen empfindet, scheint es ein gesellschaftstheoretisches Vakuum zu geben. Um dieses Vakuum auszufüllen, hat man heute im Grunde nur noch drei Theorieoptionen. Erstens, eine große Erzählung über das Ende der großen Erzählungen. Und das ist eben die Theorie der Postmoderne. Zweitens, die Verbesserung Mitteleuropas durch die heilende Kraft von Verständigungsdiskursen, Stichwort das philosophische Projekt der Moderne. Und drittens, die Beschreibung der Überlebenskünste der modernen Gesellschaft in ihrem blinden Funktionieren, und da lautet das Stichwort natürlich Systemtheorie. Man kann den leeren Tank der Gesellschaftstheorie natürlich auch theoriefrei auffüllen, etwa mit erschreckenden Bildern, mit demonstrierenden Körpern oder mit historistischen Maskeraden. Jede soziologische Beschreibung der Gesellschaft konkurriert deshalb mit der postmodernen Kultur, die ironisiert, mit den Massenmedien, die moralisieren, und mit den sozialen Bewegungen, die protestieren. Aber es gibt noch eine, vielleicht die verblüffendste Möglichkeit, nämlich den Kollaps der großen Theorien als Befreiung von den Machtansprüchen von Theorie überhaupt zu feiern. Will Theory stop? Das war vor gut 15 Jahren die Frage Stanley Fischs. Gemünzt war sie auf die Funktion von Theorie in den Literaturwissenschaften und gemeint war Strong Theory, also eine Theorie, die den Anspruch erhebt, eine Praxis zu instruieren, zu reformieren oder doch zumindest zu fundieren. Der Pragmatiker Stanley Fish hatte die Hoffnung, Theorie werde sich in Langeweile auflösen oder doch wenigstens in Theory Talk. Wird Theorie aufhören? Diese Frage scheint mir aktueller denn je. Artificial Intelligence und Artificial Life, Telekommunikation und Computer, Gentechnologie und Bionomics, diese großen Innovationsschauplätze des 21. Jahrhunderts entwickeln sich so rasant und so sprunghaft, dass sie alle Versuche der großen Theoriebildung zu entmutigen scheinen. Aber können die Wissenschaften ohne Theorie auskommen? Ich will in einem ersten Schritt Stanley Fishs Argumente against Theory resümieren und dann zweitens fragen, inwieweit man sie durch Beobachtungen der Gegenwart von Weltkommunikation plausibel machen kann. In einem dritten Schritt frage ich dann, wenn nicht Theorie, was ist dann der Motor von Innovationen? Mein Stichwort lautet hier mit Michael Schrage. Weiß es jemand besser, wie man ihn ausspricht? Ich habe schon gehört, dass man ihn auch Schrägi ausspricht, was ich ein bisschen zu schräg finde. Ich bleibe vielleicht bei Michael Schrage. Ja, es scheint ein Deutscher zu sein, der einfach in Amerika sein Glück gemacht hat. Und zwar beziehe ich mich auf das Buch Serious Play. Mehr denn je wird Neues wissensbasiert sein, so viel weiß man schon heute. Und gerade deshalb aber soll der vierte Abschnitt zeigen, dass wir weniger denn je wissen über die Zukunft. Diese Paradoxie soll dann fünftens plausibel machen, warum es sinnvoll ist, das Verhältnis von Theorie und Praxis anders, nämlich als lose Koppelung, zu begreifen. Und ich frage schließlich sechstens, was das für die Aufgabe des Lehrers und Beraters bedeutet. Also erstens against theory. Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden, von Professoren die Praxisrelevanz ihrer Arbeit einzufordern. Und diese Erwartung zeigt, dass von Universitäten heute Leistungen auf drei höchst unterschiedlichen Feldern erwartet werden, nämlich Forschung, Lehre und Praxis. Es ist nun die hohe Kunst des Professors, so zu tun, als ließen sich diese Leistungen harmonisch aufeinander abstimmen. Bei nüchterner Betrachtung sieht man aber, dass sie weit auseinanderweisen. Forschung zielt auf Wahrheit, Lehre vermittelt Sinn und Praxis fordert Operationalität. Kann man diese Situation deblockieren, indem man Theorie stoppt? Der Vorteil läge natürlich auf der Hand. Wenn Theorie stoppt, dann löst sich das Problem auf, die Kluft zur Praxis durch irgendein ominöses Mittelglied überbrücken zu müssen, das bei Kant Urteilskraft hieß. Stattdessen genügt die institutionalisierte Praxis einer Interpretationsgemeinschaft, in die man mit allem, was man tut, immer schon eingebettet ist. Dann hätten sich also Kants Prinzipien für den Pragmatiker in einfache Präferenzen, in Vorlieben aufgelöst. Ist Theorie überflüssig? Vielleicht sogar schädlich. Glaubt man dem radikalen Pragmatismus, dann ist sie an einer weit verbreiteten Wissenschaftlerkrankheit schuld, nämlich der Analysis Paralysis, also der Analyseparalyse, die deshalb so heimtückisch ist, weil sich der Betroffene gar nicht krank fühlt. Wissenschaftlern und besonders eben Theoretikern fällt es schwer, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass das Denken überschätzt wird. Es geht hier nicht nur um das philosophische Problem der Eule der Minerva, sondern um das prinzipiell Retrospektive des Denkens. Unter Soziologen ist es heute wohl unstrittig, dass Theorie in Organisationen vor allem als Postrationalisierung von Praxis entwickelt wird. Das heißt auf Deutsch, der Praxis einer Organisation dient ihre Theorie als Technik der Selbstvergewisserung. Erwartungssicherheit ist hier viel wichtiger als die Frage der Realisierbarkeit. Theorien helfen also nicht bei der Entscheidung, sondern bei deren nachträglicher Begründung. Also erst entscheidet man und dann überlegt man, warum es richtig war, so zu entscheiden. Wie sieht nun die pragmatistische Alternative aus, die Stanley Fish der Strong Theory entgegenstellt? Wie sieht wirkendes Wissen aus? Den Kern des wirkenden Wissens machen die nicht formalisierbaren Faustregeln aus, also das lokale, situative Wissen des Insiders darüber, was in einem bestimmten Praxisfeld erfolgreich sein kann. Die Faustregeln sind der Inhalt jeder etablierten Praxis und leiten stillschweigend alles, was man auf einem Feld so tut. Ein Berater oder wenn man einen Wissenschaftler als Consultant irgendwo engagiert, der kann im Grunde nur die Empfehlung geben, sieh die Dinge doch mal so, nämlich wie ich das gerade tue. Und hier gibt es nur ein Wahrheitskriterium, nämlich die operative Bewährung von Beobachtungen. Und ich denke, größer kann die Differenz zum Universalitätsanspruch von Theorie überhaupt nicht sein. Auf dem Feld der Praxis selbst kommt man eben immer nur zu empirischen Generalisierungen. Und unaufhebbar bleibt jede Praxis eingebettet in Ground-Level Beliefs that give us our world. Das ist die Formulierung von Stanley Fish. Also so fundamentalen Glaubensüberzeugungen, die uns überhaupt erst unsere Welt geben. Ich denke, genau das hatte auch vor Jahrzehnten schon Gadamer mit der Vorurteilsstruktur des Verstehens gemeint. Realität wird konstituiert durch den Set of Beliefs, den eine Gemeinschaft teilt. Und diesen Interpretationskonventionen kann niemand entkommen. Jenseits der Vorurteilsstruktur ist nirgendwo. Damit ist das Fazit der Überlegungen von Stanley Fish klar. Theorie ist der Inbegriff aller Versuche, der Praxis zu entfliehen, um sie von außen zu ordnen. Und das bedeutet letztlich, Theorie hat keine Folgen. Zumindest in der Praxis, deren Theorie sie sein will. Zweiter Punkt, Weltkommunikation. Betrachten wir einige Gegenwartsphänomene jetzt darauf hin, ob sie geeignet sind, Stanley Fishs starke These über den Unsinn starker Theorien zu stützen. Die Wirtschaft ist fasziniert von der New Economy, die alle bekannten Gesetzmäßigkeiten eines ordentlichen Volkswirtschaftsstudiums außer Kraft zu setzen scheint. Die Politik ist fasziniert vom Cyberspace und seinen Communities, die an die Stelle der bürgerlichen Öffentlichkeit treten wollen. Programmierer werden zum Wahlkampfthema, und statt Bildung fordern die um den Standort Deutschland Besorgten heute Medienkompetenz. Auch die alten Medien scheinen nur noch ein Thema zu haben, die neuen Medien. Bei aller Skepsis gegenüber soziologischen Konstrukten wie Weltgesellschaft wird es heute kaum mehr jemanden geben, der die Globalisierung der Wirtschaft, die Supranationalisierung der Politik und die alltäglichen Phänomene der Weltkommunikation in Abrede stellt. Die Zeit der Weltkommunikation ist vor allem dadurch charakterisiert, dass Kommunikationswahrnehmung an die Stelle von Weltwahrnehmung tritt. Weltkommunikation heißt, den Raum preiszugeben, um die Zeit zu binden. Und der Bedeutungsschwund des Raums zeigt sich vor allem daran, dass sich die Kommunikationsnetze immer mehr von den Verkehrsnetzen emanzipieren. Die Weltgesellschaft kann man nicht mehr verorten. Deshalb finde ich den Titel eines eigentlich wirklich blöden Buchs, nicht den Titel, sondern eine Unterformulierung eines eigentlich ganz enttäuschenden Buchs von William Knoke sehr gut, Placeless Society. Das trifft den Nagel auf den Kopf, denke ich, eine ortlose Gesellschaft. Was allein noch zählt, ist die Zeit und die ist immer knapp. Alle Probleme werden durch Temporalisierung gelöst. Eile, Dringlichkeit, Beschleunigung und Befristung sind die großen Themen unserer Zeit. Gibt es eine Menge Symptome, an denen Sie das ablesen können. Sie kriegen sicher auch ständig Faxe, auf denen groß und fett steht, dringend sofort vorlegen oder so irgendetwas. Und umgekehrt, wenn eine Zeitung bei Ihnen anfragt, ob Sie nicht einen Artikel schreiben wollen und Sie fragen zurück, wann soll er fertig sein und die sagen, es ist nicht so dringend, haben Sie eigentlich gar keine Lust mehr, den Artikel zu schreiben. Also was nicht dringlich ist, ist wertlos, ist bedeutungslos. Weltkommunikation eröffnet eine Optionsvielfalt, die in keinem Verhältnis zu unseren Zeitressourcen steht. Dass jeder mit jedem kommunizieren kann, überlastet die Aufmerksamkeit. In der Welt der vielen Möglichkeiten verwandelt die alltägliche Zeitknappheit das Leben in einen Aufmerksamkeitswettbewerb. Das lässt sich genauer, nämlich mathematisch, so formulieren. Das arithmetische Anwachsen der Zahl der Elemente im Netzwerk der Weltkommunikation führt zu einem geometrischen Anwachsen der Zahl möglicher Beziehungen zwischen diesen Elementen. Und das führt zu einer interessanten Paradoxie. In der Datenflut der Multimedia-Gesellschaft kann Mehrwert nur heißen weniger Information. Information at your fingertips hilft da gerade nicht weiter. Unter dem Druck der neuen Informationstechnologien neigt man ja dazu, alle Probleme als Probleme des Nichtwissens zu deuten. Aber Sinnfragen und Orientierungsprobleme lassen sich nicht mit Informationen beantworten. Ich glaube, das war die große Einsicht der Ritterschule, namentlich natürlich, wer am besten hat es ausgeschlachtet, die Einsicht Odo Marquardt und damit der Einsatzpunkt für eine großflächige Rehabilitierung der Geisteswissenschaften. Das ist der zentrale Kern dieser Überlegung. Das Problem ist eben nicht Unwissen, sondern Konfusion. Und in unübersichtlichen Lagen gilt, je mehr Information, desto größer die Unsicherheit und desto geringer die Akzeptanz. So zwingt uns die moderne Welt zur Kompensation des steigenden Nichtwissens durch Vertrauen. Eine berühmte Formel von Daniel Bell, die Sie in seinem Buch finden, The Coming of the Post-Industrial Society, heißt das so? Ich glaube ja. More and more we know less and less. Also wir wissen immer mehr, immer weniger. Ja, das ist, also mit dem Anwachsen unseres Wissens wächst exponentiell unser Nichtwissen. Weltkommunikation ist natürlich schon das, was die Nachrichtenagenturen durch die Massenmedien ermöglichen. Also die Gleichzeitigkeit ist anderswo. Nachdem die Kritik der Massenmedien zu einer festen Rubrik des Feuilletons erstarrt ist, rückt ihre Funktion besser in den Blick. Es ist wohl eine der wichtigsten Leistungen der Massenmedien, eine Art Grundvertrauen zur Gesellschaft zu erzeugen. Fernsehen, Radio und Printmedien kultivieren ein unbetroffenes Miterleben der Weltereignisse, also prinzipielle Zugänglichkeit von allem bei technisch sichergestellter Passivität des Zuschauers. Sensationslust, Neugier und die Lust an der Entlarvung sind hier auf Dauer gestellt. Weltkommunikation funktioniert aber vielfach auch völlig sprachunbedürftig. Denken Sie nur an Sport als wahrnehmungsgeleitete Koordination von Körpern. Denken Sie an Technik und die Funktionslust der User. Denken Sie an Popmusik und das Schwingen in ihrer Resonanz. Denken Sie an die Marken, die Brands, die für moderne Jugendliche offenbar eine ähnliche Funktion erfüllen wie das Totem in archaischen Gesellschaften. Aber denken Sie auch an den Tourismus. Kreditkarte genügt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um reflexionsfreie Vollzüge. Hier herrscht der Geist der Mathematik, denn diese ist weitgehend prozedural, das heißt, sie denkt für sich selbst. Und in eben diesem Geist arbeitet man heute an intelligenten Technologien, die im Jargon amerikanischer Hightech-Institute Things that think heißen, also Dinge, die denken. Immer mehr von dem, was heute gedacht werden muss, wird von Dingen gedacht. Technik funktioniert ohne Konsens und funktionierende Technik kann man nicht irritieren. Das klingt zunächst bedrohlich, ist aber im Gegenteil die Überlebensbedingung fortgeschrittener Zivilisationen. Fortgeschrittene Zivilisationen können nur funktionieren, wenn es die Menschen so genau gar nicht wissen wollen und sich damit begnügen, die Schlussfolgerungen aus schon Gedachtem zu ziehen. Gemeint ist der in Techniken und Institutionen geronnene Geist. Nur er macht uns in einer Welt, in der nur gewiss ist, dass die Zukunft ungewiss ist, überhaupt überlebensfähig. Das nennen Soziologen Unsicherheitsabsorption. Also, nicht das, was Menschen denken, sondern das, was man ihnen zu denken erspart, ist offenbar das Maß des zivilisatorischen Fortschritts. Der Philosoph Whitehead hat es schon vor Jahrzehnten klar erkannt. Ich zitiere ihn: Civilization advances in proportion to the number of operations its people can do without thinking about them. Es geht hier also nicht um Verstehen und Reflexion, sondern um Know-how. Und wer heute einen High-Tech-Job hat, tut gut daran, einen Tag der Woche für die Anstrengung zu reservieren, sich auf dem Laufenden zu halten. Um mit der Innovationsgeschwindigkeit und der Unvorhersehbarkeit der Technologien der Wissensgesellschaft und der Internetökonomie zurechtzukommen, müsste die Politik wohl auf gesellschaftliche Lernfähigkeit setzen. Die Wirtschaft jedenfalls setzt mehr denn je auf unternehmerischen Mut, Stichwort natürlich Start-ups, und die Wissenschaft setzt eben nicht auf starke Theorie, sondern auf das Suchverhalten wissenschaftlicher Neugier. Mein dritter Punkt, Serious Play. Was ist nun der Motor dieser stürmischen Innovationsprozesse? Sind die neuen Medien und Artefakte implementierte Theorie? Nach der pragmatistischen Attacke wird man das nicht mehr erwarten dürfen. Man weiß heute, dass technische Innovationen nicht als Anwendungen von theoretischem Wissen entstehen, sondern dass dabei vor allem implizites, firmenspezifisches Wissen ausschlaggebend ist. Und hier führt die Unterscheidung von Theorie und Praxis nicht weiter. Viel sinnvoller wäre es, denke ich, zwischen Informationen, die zu Wissen führen, und Informationen, die Handeln anstoßen, zu unterscheiden. Und darauf zielt wohl auch der Satz von Peter Drucker, oder Peter Drucker, wie Sie wollen, Management is not knowledge, but performance. Dazu gehört vor allem auch die Eliminierung irrelevanter Informationen, die Löschung praxisfernen Wissens. Oder um denselben Sachverhalt mit den Worten des Intel-Vorsitzenden Gordon Moore positiv zu formulieren, innovative Unternehmen operieren nach dem Principle of Minimum Information. Das heißt auf Deutsch, man formuliert ein Problem und schätzt ab, wie die Antwort lauten könnte. Man verfährt also heuristisch, soweit es gut geht. Wenn das Problem damit nicht gelöst ist, geht man zurück und beginnt zu lernen. Und zwar genau so lange, bis man etwas Neues ausprobieren kann. Das ist natürlich die Welt der Faustregeln und nicht die Welt der Theorie. Vor diesem Hintergrund erscheinen Innovationen nicht als Resultate des Nachdenkens, sondern eher als Nebenprodukte des Verhaltens derjenigen, die sich mit einem praktischen Modell des jeweiligen Problems beschäftigen. Innovationspotenziale schlummern deshalb nicht nur in den Praktikern eines Unternehmens, sondern beispielsweise auch in den Kunden. Nicht umsonst ist in Amerika seit langem von Prosumern die Rede, also von Konsumenten, die Innovationsanstöße für die Produktion geben. Sie sehen, was technisch läuft und was nicht läuft und haben dann Ideen, wie man es anders machen könnte. Die weltweite Kollaboration an Open-Source-Software ist dafür das eindrucksvollste Beispiel. Auch bei Faustregeln und Heuristiken geht es natürlich um Wissen und um Lernen, allerdings eben nicht theoriegeleitet. Deshalb spricht man hier von Learning by Doing oder von Tacit Knowledge. Die Bewährung eines Wissens liegt in einer Darstellung, die zugleich Herstellung ist, also in der Demonstration am Modell. Deshalb heißt es heute in Amerika auch nicht mehr Publish or Perish, wie früher, sondern Demo or Die. Man hält auch keinen Vortrag mehr, sondern man macht eine Presentation. Und damit wächst natürlich die Macht, die von der Rhetorik der technischen Medien ausgeht, gewaltig an. Jeder erinnert sich noch an die explosionsartige Vermehrung der Overhead-Folien vor ein paar Jahren. Und wer heute bei einem Vortrag bzw. bei einer Presentation nicht PowerPoint benutzt, gerät leicht in Erklärungsnotstand. Eine gute Idee, die an einem Modell demonstriert wird, weckt Lust, damit zu spielen. Michael Schrage, wie immer wirklich heißen mag, hat das Serious Play genannt. Genau das, Serious Play, ernstes Spielen, ist das Mittelglied, das Kant vergeblich in der Urteilskraft des Menschen gesucht hat. Zwischen Theorie und Praxis vermittelt das Spiel mit Prototypen. Und mit Prototypen spielen heißt laut denken. Im ernsten Spiel konvergieren also Designprozess und Innovationsprozess. Eine Idee wird in Szene gesetzt. Ausdrücklich definiert Michael Schrage diesen Prozess des Prototyping als Enactment einer Idee. Die schöpferische Schleife, die dieser Innovationsprozess nach dem Principle of Minimum Information bildet, sieht also so aus. Erst die Idee entwerfen, dann das Modell bauen, dann testen und dann das Ganze wiederholen. Design, Build, Test, Repeat. So verfahren heute, denke ich, moderne Unternehmen. Vierter Punkt, Blindflug in die Zukunft. Je mehr Zivilisation auf Wissen basiert ist, desto unvorhersehbarer wird sie. Mit anderen Worten, je mehr das Wissen die Zukunft prägt, desto weniger kann man von der Zukunft wissen. Wenn man wüsste, was in der Zeitung von morgen steht, würde es nicht geschehen. Dieses Nichtwissen von der Zukunft ist aber gerade kein Grund zur Resignation, sondern im Gegenteil Ausdruck von Freiheit. Resignativ war die Theorie des Posthistoire, die sich in den Zauberwörtern der Unentrinnbarkeit, denken Sie an Max Weber, oder der Unaufhörlichkeit, Hindemith oder Gottfried Benn, ein Endbild von der westlichen Zivilisation fixierte. Ein Sog in die Zukunft hinein, so hat Gehlen zuletzt das Posthistoire charakterisiert und nach Helga Nowotny, einer, ich glaube, in Wien lehrenden Soziologin, wäre es sogar angezeigt, auf den Begriff Zukunft ganz zu verzichten und ihn durch erstreckte Gegenwart zu ersetzen. Doch man kann diese Düsternis des Posthistoire heute evolutionstheoretisch aufheitern. Die Evolution ist kurzsichtig, zum Glück. Denn deshalb gibt es Chancen und Innovationen. Hinzu kommt, dass sich das Wie der Evolution selbst evolutionär entwickelt. Wir haben es hier also bei dem Begriff Evolution mit einem sogenannten autologischen Begriff zu tun, das heißt, er muss und kann und sollte auf sich selbst angewandt werden, um ihn zu erklären. Die Evolution evolviert selbst. Und daraus folgt, der Evolutionsbegriff schließt Prognosen aus. Die gesellschaftliche Evolution antizipiert nicht Zukunft, sondern reagiert auf Komplexität. Wir müssen uns deshalb, wie Hans Castorp in Thomas Manns Zauberberg, daran gewöhnen, dass wir uns nicht gewöhnen. Gewiss ist allerdings, dass unsere Zeiterfahrung mit Anfang und Ende nicht mehr zu fassen ist. Die Rekursion produziert Eigenwerte und macht damit den Anfang gleichgültig. Die Evolution entfristet die Zeit und macht sie zur ziellosen Offenheit. Dass wir Zukunft haben und kein Wissen von der Zukunft haben, sind Vorder- und Rückseite derselben Freiheit. Wir bewegen uns auf ein Ziel zu, das sich selbst bewegt. Und deshalb gilt, die Zukunft kann man nicht prognostizieren, sondern nur provozieren. Als Kompass in diese offene Zukunft können uns also nicht mehr Prophetie, Utopie, Eschatologie, Apokalypse oder die Geschichtsphilosophie des Fortschritts dienen. Was wir stattdessen brauchen, ist Komplexitätsempfindlichkeit. Und vor allem auch Empfindlichkeit für die Komplexität der eigenen Beobachtungslage. Denn dass die Moderne die Zeit der totalen Mobilmachung ist, hat zur Folge, dass auch der Beobachter in Bewegung gerät. Kein Wissen seither ohne Ignoranz. Jedes Wissen macht etwas unsichtbar und wer heute etwas wissen will, muss vor allem auch das epistemische Risiko jeder Konstruktion wissen. Mein blinder Fleck ist die Bedingung der Möglichkeit meiner Beobachtung. Und das erschüttert alle Identitäten. Und auch hier müssen wir umlernen, denke ich, je mehr Identität, desto weniger Zukunft. Wenn das so ist, und damit bin ich bei meinem fünften und vorletzten Punkt, nämlich lose Koppelung von Theorie und Praxis, wenn das so ist, so muss man sich fragen, wozu noch Theorie? Ein theoretisches Modell funktioniert offenbar ähnlich wie eine literarische Metapher. Peter Czerwinski hat mir gesagt, ich soll höchstens 45 Minuten reden, sonst wäre es unerträglich. Halten Sie noch 5 Minuten aus? 6 Minuten. Also, ein theoretisches Modell funktioniert offenbar ähnlich wie eine literarische Metapher. Es lässt sich also nicht an Fakten ablesen. Eher scheint das Umgekehrte zu gelten, alle Fakten sind von Theorie infiziert. Daten sind die sinnlosen Flecken eines Rorschach-Tests, in die man dann Muster hineinsieht, eben die Ideen. Deshalb können strenge Empiristen, für die nur Sinn macht, was den Sinnen gegeben ist, die Idee gar nicht perzipieren. Um es ganz deutlich zu sagen, Schlüsselideen haben nichts mit Information zu tun. Sie sind genauso kontraintuitiv wie die komplexen Systeme, die sie aufschließen sollen. Das ist das stärkste Argument für Theorie und zugleich die beste Entschuldigung für ihre Praxisferne. Was die Theorie uns zumutet, ist das, was Gotthard Günther einmal so schön Sacrificium Habitudinis genannt hat. Also das Opfer unserer liebsten Gewohnheiten und im Wesentlichen natürlich das Opfer unserer liebsten Denkgewohnheiten. Gegen den Strich des eigenen Evidenzbewusstseins zu denken, genau das ist es, was die moderne Gesellschaft von denen fordert, die sie begreifen wollen. Theorie bietet weder Kenntnisse der Welt noch Instruktionen für die Praxis, sondern nur polykontexturale Beschreibungen. Man kann blinde Flecken nicht vermeiden, aber man kann versuchen, sie deutlich zu machen, indem man die Begriffsunterscheidungen und die Theorieentscheidungen der eigenen Analyse klar zu erkennen gibt und sie gewissermaßen ausstellt. Offenbar lässt sich die Frage, was taugt die Theorie für die Praxis, nicht befriedigend beantworten. Jedenfalls nicht befriedigend für die Praktiker. Vielleicht ist das aber ein gutes Zeichen. Nämlich ein Hinweis darauf, dass Theorie und Praxis nur lose gekoppelt sind. Und das wäre deshalb ein gutes Zeichen, weil uns die Praxis komplexer Systeme lehrt, dass lose Koppelung ihre fundamentale Stabilitätsbedingung ist. Ich komme jetzt zu dem letzten Punkt, Probleme der Beratung. Statt uns von der Unterscheidung Theorie-Praxis weiter düpieren zu lassen, fragen wir nun nach der Praxis der Theorie selbst. Theoretiker forschen und lehren. Das ist trivial. Spannend wird es erst, wenn sie beraten oder doch wenigstens die Berater beraten. Im Blick auf Praxis lautet die Botschaft der Theorie prinzipiell, es geht auch anders. Nichts ist notwendig, außer der Kontingenz der Unterscheidung, mit der man beobachtet. Heißt das nun anything goes? Ja, es heißt anything goes, wenn man Feierabends berühmte Losung nicht als Einladung zur Beliebigkeit missversteht. Gemeint war im Blick auf Welt Kontingenz und im Blick auf Methode Theorievariation. Zum Funktionalismus gehört das Bewusstsein, dass es auch anders geht. Und deshalb ist funktionale Äquivalenz der Schlüsselbegriff dieses Denkansatzes. Man kann ihn, diesen Begriff funktionale Äquivalenz, kann man anthropologisch auf Kompensation hinlesen. Man kann ihn aber auch als Erbe der Romantik verstehen. Der Witz als der romantische Sinn für funktionale Äquivalente. Und schließlich ist funktionale Äquivalenz ein mathematisches Konzept. Die Stelle ist nämlich der Ort, der nicht durch die Anwesenheit von Dingen, sondern durch ihre Ersetzbarkeit charakterisiert ist. Das ermöglicht allererst die freie Organisierbarkeit der modernen Gesellschaft. Und diese moderne Gesellschaft, das ist das Fazit dieser Überlegungen, erreicht ihre Stabilität also gerade durch Ersetzbarkeit. Die Philosophie konstatiert dann erschreckt, Sein ist heute ersetzbar sein. Das war der Inbegriff des Horrors, wie ihn Heidegger noch formuliert hat. Sein ist heute ersetzbar sein. Die Soziologie erwacht aus dieser Lähmung und ersetzt das Sein durch anders sein können. Ich sagte gerade, in einer turbulenten Umwelt können dynamische Systeme nur durch lose Koppelung Stabilität erreichen. Berater können hier mit ihrem Wissen keine Möglichkeiten des Durchgriffs eröffnen, sondern nur orientieren. Sie können nicht sagen, mach es so, ja? Sondern sie können nur orientieren. Sie können nur sagen, sieh die Dinge doch einmal so. Das heißt, die Berater dekonstruieren die vorgefundenen Selbstbeschreibungen des Systems. Sie treten als Störenfriede auf. Und Dekonstruktion heißt hier ganz einfach, man stellt das, was alle akzeptieren, als auch anders möglich dar. Genau das macht aber die Beratung von Politik so schwierig. Denn in der Politik gibt es wenig Interesse an Alternativen. Deshalb stellt sich bei jedem politischen Praxisbezug das Grundproblem der Gefälligkeitswissenschaft. Und zwar nicht nur in ihrer affirmativen Variante, dass nämlich Politiker von den Beratern eine Postrationalisierung schon gefallener Entscheidungen erwarten, also siehe Nationaler Ethikrat. Es gibt darüber hinaus auch eine Art Cassandra-Forschung, die es den Politikern ermöglicht, in die Rolle des Retters zu schlüpfen. Hier geht es um die negative Gefälligkeit des Wissenschaftlers, der Gefahren herbeischafft. Und wie steht es mit der Beratung der Wirtschaft? Die Selbstgefährdung der Beratung durch Theorie nimmt im Fall der Wirtschaft die Form des Patentrezepts an. Die Gefahr ist deshalb so groß, weil mit der Komplexität der Wirtschaft auch die Sehnsucht nach einfachen Lösungen wächst. Statt Patentrezepte zu verkaufen, muss der Berater die Organisation, die er berät, voll in den Gestaltungsprozess einbeziehen. In diesem Sinne definiert der schon mehrfach zitierte Michael Schrage Consulting als Co-Development with the Client, also als gemeinsame Entwicklung, Co-Entwicklung, gemeinsame Entwicklung mit den Kunden. Wer beraten will, muss von seinen Klienten lernen, heißt das auf Deutsch. Also Lehrer müssten von den Schülern lernen, die Therapeuten müssten von ihren Patienten lernen. Against Theory meint sinnvollerweise also gegen den Führungs- und gegen den Reformanspruch der Theorie. Sie sollte bereit sein, von der Gesellschaft zu lernen, statt sie immer nur zu belehren. Will Theory stop? Der Pragmatismus führt uns zu einer radikalen Skepsis gegenüber jeden möglichen Praxisrelevanz von Theorie. Sind wir damit wieder bei dem Gemeinspruch angelangt, dem Kant den Garaus machen wollte? Das mag für die Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. Mit Stanley Fish müsste man wohl so formulieren: Das mag in der Theorie richtig sein, hat aber keine Folgen für die Praxis. Doch hier, meine ich, sollte man noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass das, was in der Theorie richtig ist, keine Folgen für die Praxis hat, hat keine Folgen für die Theorie. Sie muss die Praxis nehmen, wie sie ist, und kann doch zeigen, dass es auch anders möglich wäre. Und ich denke, das ist gar nicht so wenig in einer Welt, in der man immer häufiger auf Praktiker trifft, die behaupten, zu dem, was sie tun, gäbe es keine Alternative. Danke Ihnen für Ihre Geduld.